Deutschlandfunk. Hintergrund. Opposition unerwünscht. Die Wahl zum Moskauer Stadtparlament. Eine Sendung von Gesine Dornblüt.
Samstag, der 27. Juli im Zentrum Moskaus. Rund um die Tverskaja-Straße spielen sich brutale Szenen ab. Polizisten der Sondereinheit OMON, geschützt mit Helmen und Schilden, und Angehörige der russischen Nationalgarde prügeln friedliche Demonstranten mit Schlagstöcken auseinander. Sie schlagen auf Menschen ein, die wehrlos am Boden liegen.
Das Bild von Alexandra Paruschina geht um die Welt. Die junge Frau hat den Kopf notdürftig verbunden. Der Verband ist blutig. Auch an Wange und Hals klebt Blut. Paruschina ist Bezirksabgeordnete in Moskau und an diesem Samstag mit tausenden Gleichgesinnten ins Zentrum gekommen, um für freie Wahlen zu demonstrieren und für die Zulassung unabhängiger Oppositionskandidaten. Einem Reporter des russischen Internetkanals Dosht sagt sie:
Die OMON-Leute haben mich mit dem Schlagstock auf den Kopf getroffen. Es war ein schreckliches Gedränge. OMON hat das provoziert. Ich habe sogar kurz das Bewusstsein verloren. Meine Hände waren ganz blutig. Ich habe sie an einem Polizisten abgewischt. Sollen Sie ruhig wissen, dass unser Blut an Ihnen klebt. Sie schlagen unsere Bevölkerung.
Bis zum Ende der Demonstration wurden nach Behördenangaben mehr als 1000 Menschen festgenommen. Die unabhängige Organisation OWD Info dokumentiert Übergriffe durch Polizisten. Sie zählte 1373 Festnahmen. Ein Rekord. Mehr als 250 Menschen blieben OWD-Info zufolge über das Wochenende in Polizeigewahrsam. Etwa 70 Menschen wurden verletzt. Wie konnte es dazu kommen?
Am 8. September wählt Moskau ein neues Stadtparlament. Zwar haben Parlamente in Russland keine große Entscheidungsgewalt, doch die Hauptstadt verfügt über ein Milliardenbudget und Abgeordnete des Stadtparlaments können zumindest Anfragen stellen und Transparenz bei den Ausgaben einfordern.
Knapp 20 dezidiert Kreml-kritische Politiker haben ihre Kandidatur für die Wahl eingereicht. Sie kommen aus der liberalen Partei Jabloko, aus der Partei der Veränderungen um den ehemaligen Abgeordneten der Staatsduma Dmitri Gudkov sowie aus dem Umfeld des Politikers und Antikorruptionskämpfers Alexei Nawalny. Da sie keiner in der Staatsduma vertretenen Partei angehören, mussten sie für ihre Kandidatur Unterstützerunterschriften vorweisen. 3% der Stimmberechtigten im Wahlkreis. Das sind mehrere tausend Unterschriften pro Kandidat. Zu sammeln binnen weniger Wochen.
Nach Ansicht der Politologin Tatjana Stanovaja vom Analysezentrum R-Politik war anfangs offen, ob Kandidaten der Opposition zur Wahl zugelassen werden.
Das Bürgermeisteramt wollte anfangs, dass ein paar gemäßigte, liberale Oppositionelle teilnehmen. Bei den Leuten aus dem Umfeld Nawalnys allerdings war man im Kreml und im Bürgermeisteramt einer Meinung. Für sie sollte das nicht gelten.
Kaum hatten die Oppositionspolitiker Anfang Juli ihre Stapel mit Unterschriften bei der Wahlkommission abgegeben, begannen die Schwierigkeiten. Jelena Rusakova zum Beispiel, eine Kandidatin von Jabloko, erzählt, ihre Unterschriften seien erst gar nicht zur Prüfung angenommen worden.
Die Sitzung der Arbeitsgruppe heute wurde abgesagt. So bleiben Ihnen morgen nur 3 Stunden, um 5.700 Unterschriften zu prüfen. Das ist unmöglich. Wahlbeobachter, die sich seit langem mit der Arbeit von Wahlkommissionen beschäftigen, sagen, das sei ein Anzeichen dafür, dass die Leute auf ein Signal von oben warten, ob sie einen Kandidaten zulassen sollen oder nicht.
Die Kandidaten der Opposition riefen umgehend ihre Anhänger auf, sich allabendlich vor dem Gebäude der Wahlkommission zu versammeln. Das war Mitte Juli. Anfangs kamen mehrere Dutzend Menschen. Sie hielten Einzelmahnwachen ab. Denn die müssen in Russland nicht genehmigt werden. Auf ihren Plakaten stand eine Forderung: Dapuskai, zulassen.
Für die Oppositionellen war es enorm schwierig, die erforderlichen Unterstützerunterschriften überhaupt zusammenzubekommen. erzählt Maria Remisova, Rentnerin und eine der vielen ehrenamtlichen Helfer der unabhängigen Kandidaten, die abends gleichfalls vor der Wahlkommission protestierte.
Überall wird ja davor gewarnt, etwas zu unterschreiben, vor Betrügern, die sich Passdaten erschleichen wollen, um damit Kredite aufzunehmen und dergleichen mehr. Es unterschreiben nur wenige Menschen. Viele sagen auch, ich mache bei dem Zirkus nicht mit, das bringt ja doch nichts. Ihr werdet ja doch nicht zur Wahl gelassen. Es gibt sehr viel Pessimismus. Wir werden ja schon so viele Jahre an der Nase herumgeführt.
Maria Remisova bekam trotzdem 145 Unterschriften zusammen. Am besten habe das Argument funktioniert, dass die Kandidaten der Opposition ja schon etwas vorzuweisen hätten.
Bei der Kommunalwahl 2017 in Moskau waren überraschend mehr als 200 Oppositionelle in die Bezirksversammlungen eingezogen. In einigen Bezirken stellen sie sogar die Mehrheit. Ihre Möglichkeiten sind gering, doch sie haben es geschafft, mit kleinen Schritten und Bürgernähe zu punkten. Ilja Jaschin zum Beispiel, ein enger Vertrauter des 2015 ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemtsov, ist Vorsitzender des Abgeordnetenrates im Moskauer Bezirk Krasnoselski. Jaschin verzichtet auf den Dienstwagen seiner Vorgängerin, stellt ihn stattdessen samt Fahrer Bedürftigen als Sozialtaxi zur Verfügung.
So etwas kommt an, zumal die Abgeordneten der Kreml-Partei Einiges Russland bei den Menschen immer mehr an Ansehen verlieren. Die Rentnerin Remisova war auch bei der Kommunalwahl vor 2 Jahren schon Wahlhelferin und hat Vergleiche angestellt.
Damals haben mir viele Leute gesagt, wir haben doch Einiges Russland, wir brauchen Stabilität. Den ganzen Mist aus dem Fernsehen eben. Jetzt ist die Stimmung ganz anders. Einige Leute haben mich gefragt, ist die Kandidatin ganz sicher nicht von Einiges Russland? Gut, dann unterschreibe ich.
Die Umfragewerte von Einiges Russland sind so schlecht wie nie. Für die Wahl zum Moskauer Stadtparlament hat sich deshalb auch kein einziger Kandidat im Namen der Partei aufstellen lassen. Viele Vertreter des Systems treten stattdessen als Parteilose an. Auch sie mussten Unterschriften sammeln, die aber wurden zum größten Teil nicht von den Wahlkommissionen beanstandet.
Auch die Kandidatin Jelena Rusakova war Mitte Juli, nachdem ihre Unterschriften abgewiesen wurden, vorsichtig optimistisch, doch noch zur Wahl zugelassen zu werden.
Es ist schwer, eine Prognose zu wagen. Es hängt von uns ab. Wenn wir es hinbekommen, dass die Wähler aktiv werden und demonstrieren, sind die Aussichten gut.
Die Wähler wurden aktiv. Am Sonntag, dem 14. Juli, trafen sich mehrere hundert auf dem Puschkin-Platz an der Tverskaja Ulitsa, die zum Kreml führt. Sie zogen von dort friedlich zum Rathaus. Die Polizei sah zu. Doch als am Abend Demonstranten beschlossen, vor dem Gebäude der Wahlkommission auszuharren, wurden knapp 40 Menschen festgenommen.
An den folgenden Abenden setzten sich die Versammlungen fort. Doch die Wahlkommission ließ sich davon nicht beeindrucken. Mit jedem Tag wurde deutlicher, wie kaltschnäuzig und ignorant sie bei der Beurteilung der Unterstützerunterschriften vorging. Zum Beispiel, indem sie Formfehler selbst produzierte, wie bei dem Kandidaten Alexander Solowjow. Verärgert zeigte er Kopien aus dem Sitzungsprotokoll.
Beim Überprüfen geben Sie die Namen absichtlich fehlerhaft in den Computer ein, nicht so, wie sie auf dem Unterschriftenblatt stehen. Hier zum Beispiel. Im Russischen gibt es keinen Vatersnamen mit zwei Tsch am Ende. Sie sagen, unsere Helfer hätten das so geschrieben. Aber wir haben ja die Formulare. Und da steht das so nicht.
Für den 20. Juli genehmigten die Behörden eine Kundgebung der Opposition auf dem Sacharow-Prospekt, etwas außerhalb des Zentrums. Nun kamen gut 20.000 Menschen, so viele wie seit Jahren nicht mehr.
Es war der Tag vor der Parlamentswahl in der Ukraine. Dort lag die Partei Diener des Volkes, des im Frühjahr zum Präsidenten gewählten Politikneulings Volodymyr Zelensky, vorn. In sozialen Medien äußerten viele Russen Neid auf die Ukrainer, darauf, dass diese eine echte Wahl hätten. Das klang auch auf dem Sacharow-Prospekt an, in der Rede des Kandidaten Dmitri Gudkov, der seiner Wut auf die herrschende Elite freien Lauf ließ.
Sie entscheiden, was wir sagen sollen, was wir sehen sollen, was wir schreiben, wohin wir gehen, was wir denken sollen. Sie verstecken sich in ihren Palästen. Sind das etwa Diener des Volkes? Sagt es mir. Sie ähneln eher Besatzern und sie benehmen sich wie Besatzer, denn nur Besatzer fürchten das eigene Volk.
Die Teilnehmer machten einander Mut. Sie seien viele. Das allerdings ist relativ. Am selben Tag fanden in Moskau Festivals statt. Dort tummelten sich 270.000 Menschen, mehr als 10-mal so viele wie bei der Demonstration. Auch diese Moskauer Kundgebung blieb friedlich und folgenlos.
Und so gingen die Anhänger der Opposition am Samstag, dem 27. Juli, erneut auf die Straße. Dieses Mal ohne Genehmigung der Behörden, mit dem bekannten Ausgang, 1.373 Festnahmen. Von den Kandidaten selbst war kein einziger dabei. Sie waren schon vorher festgenommen worden.
International wurde der Polizeieinsatz in Moskau als unverhältnismäßig kritisiert. Die Bundesregierung rief die russische Regierung auf, die Prinzipien von OSZE und Europarat einzuhalten. Das russische Außenministerium reagierte per Twitter, verwies auf die seiner Meinung nach unverhältnismäßigen Polizeieinsätze etwa gegen die Gelbwesten in Frankreich oder in Deutschland gegen die Gegner des G7- und des G20-Gipfels. Doch dieser Vergleich funktioniert nicht, erläutert die Politologin Tatjana Stanowaja.
In Frankreich reagiert die Polizei auf Gewalttaten der Demonstranten. Da werden Autos angezündet, Schaufenster zerschlagen. In Moskau kann man sich so etwas gar nicht vorstellen. In Moskau erleben wir einen friedlichen Protest.
Die russischen Machthaber stellen es anders dar. Ihre Linie wurde im Staatsfernsehen klar. Der bekannte Talkshow-Moderator Wladimir Solovjov erklärte dem Publikum, den Oppositionskandidaten und ihren Anhängern gehe es darum, bewusst Unruhen zu schüren. Sie hätten die Ordnungshüter provoziert und überfallen, nicht andersherum. Solovjov fügte hinzu:
Moskau hat seit der Fußballweltmeisterschaft die nötige Videoüberwachung. Deshalb werden all jene, die Polizisten ins Gesicht geschlagen und Steine auf sie geworfen haben, die Reizgas versprüht und Rauchkörper geworfen haben, mit der Justiz zu tun bekommen. Die Macht in Russland ist alles, außer schwach. Macht euch keine Hoffnungen. Die Macht in Russland ist stark.
In den folgenden Tagen verhängten Moskauer Gerichte zahlreiche Geld- und Haftstrafen wegen angeblicher Verstöße gegen das Demonstrationsrecht. Die meisten Oppositionskandidaten sind nun erst einmal hinter Gittern, einige für ein oder zwei Wochen, andere wie Dmitri Gudkov sogar für einen Monat. Am Dienstag dieser Woche äußerte sich Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin erstmals zu den Protesten am 27. Juli. Er gab dem hauseigenen Fernsehsender TVC ein Interview. Er gehört der Moskauer Stadtregierung.
Ich beurteile das Geschehen als Massenunruhen, die im Voraus geplant und gut vorbereitet wurden.
Am selben Tag, an dem Sobjanin von Massenunruhen sprach, gab das Ermittlungskomitee, die höchste Strafverfolgungsbehörde des Landes, bekannt, dass es gegen Demonstranten einen Prozess wegen Massenunruhen anstrengt. Zur Begründung heißt es auf der Website der Behörde:
Die Ermittler haben festgestellt, dass eine Gruppe von Personen im Vorfeld einer nicht genehmigten Aktion im Internet wiederholt zur Teilnahme an dieser Aktion aufgerufen hat und dass sie dabei wissentlich in Kauf genommen hat, dass diese Handlungen Massenunruhen provozieren können.
Die Organisation von Massenunruhen wird in Russland mit bis zu 15 Jahren Haft geahndet. Wer an ihnen teilnimmt, kann bis zu 8 Jahre Haft bekommen. Wer zur Teilnahme aufruft, riskiert 2 Jahre Freiheitsentzug. Des Weiteren ermitteln die Behörden in mindestens 3 Fällen wegen mutmaßlicher Übergriffe auf Vertreter der Staatsgewalt. Auch in dem Fall drohen lange Haftstrafen.
Zusätzlich wurden in dieser Woche zahlreiche Wohnungen durchsucht. Und zwar von Mitarbeitern des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB und des Innenministeriums. Dabei hatten die Oppositionellen nur an einer Wahl im Rahmen des Gesetzes teilnehmen wollen. Das alles deutet darauf hin, dass die Behörden ähnlich wie 2012 vorgehen.
Im Mai 2012, am Tag vor der Amtseinführung Wladimir Putins, hatten mehrere tausend Menschen mit einem Demonstrationszug zum Bolotnaja-Platz im Zentrum Moskaus gegen Putin protestiert. Kurz vor dem Ende kam es zu Ausschreitungen, provoziert von den Behörden. Rund 80 Polizisten und Demonstranten wurden damals verletzt. In den Wochen danach wurden rund 2 Dutzend Teilnehmer festgenommen, teils sehr lange in Untersuchungshaft gehalten und dann zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Begründung auch damals: Organisation von Massenunruhen, Teilnahme daran, Angriffe auf Polizisten. Die Bolotnaja-Verfahren wurden national und international als Schauprozesse kritisiert und bedeuteten das Ende der Protestbewegung. Seitdem war es weitgehend ruhig.
Damit scheint es nun vorbei zu sein. Und das nicht nur in der Hauptstadt, sondern im ganzen Land. Die Wirtschaftskrise hat die Menschen erreicht. Die Rentenreform, bei der das Renteneintrittsalter erhöht wurde, hat viele erzürnt. Bisher sind die Proteste allerdings punktuell und an lokal relevante Themen wie die Müllentsorgung oder geplante Neubauten gebunden.
Mitte dieser Woche in Kirov. Eine Provinzstadt, etwa 1000 Kilometer nordöstlich von Moskau, 500.000 Einwohner. Die Zeit scheint stehen geblieben. Die Straßen strotzen vor Schlaglöchern, von den Wohnhäusern bröckelt der Putz. Einzig eine kurze Fußgängerzone erinnert ein klein wenig an Moskauer Lebensart. Sie ist frisch gepflastert. In einem Hipster-Café gibt es Cappuccino, Sandwiches und New York Cheesecake. Dalia kommt mit einer Freundin aus dem Café.
Ich habe bei Instagram in den sozialen Netzwerken von den Protesten in Moskau gelesen, dass die Polizei friedliche Bürger schlägt.
Ihre Freundin guckt erstaunt. Sie hat nichts davon mitbekommen. Daria glaubt nicht, dass Proteste wie in Moskau auch in Kirov möglich wären.
Das ist eine kleine Stadt. Jeder kennt jeden. Dabei sind die Probleme in Russland überall die gleichen.
Auch in Kirov wird am 8. September gewählt. Ein Stadtparlament wie in Moskau. Auch in Kirov kandidiert niemand im Namen von einiges Russland. Auch hier wird die Partei nicht mehr gemocht. Sichtbare Oppositionelle gibt es aber auch nicht.
Vor dem Einkaufszentrum Krim sammelt ein junger Mann Spenden für kranke Kinder. Max ist Schweißer und verfolgt aufmerksam, was in Moskau geschieht.
Mich schockiert, dass unser Staat mit Gewalt gegen die Bürger vorgeht. Der Staat ist der Provokateur. Die Bürger reagieren nur darauf. Es ist doch logisch, dass sie damit nicht einverstanden sind. Ich denke, Schritt für Schritt, ganz langsam, wird so etwas überall in Russland entstehen.
Die Politologin Tatjana Stanovaja ist sich noch nicht sicher, ob die Proteste Präsident Putin langfristig gefährlich werden können.
Ich würde nicht ausschließen, dass die Moskauer Proteste im Zusammenhang mit der Wahl des Stadtparlaments schrittweise einschlafen. Andererseits sehen wir, dass im ganzen Land die Protestaktivität steigt. Der soziale Verdruss wächst. Die Umfragewerte der Machthaber sinken. Das birgt natürlich eine Gefahr für das Regime insgesamt. Wie stabil das Regime zurzeit auch aussehen mag, Putin verliert die Möglichkeit, die innenpolitische Agenda zu bestimmen.
In Moskau sind für Samstag erneute Proteste geplant, ungenehmigt. Die Behörden haben ein hartes Durchgreifen der Polizei angekündigt.
Das war der Hintergrund. Opposition unerwünscht. Die Wahl zum Moskauer Stadtparlament. Eine Sendung von Gesine Dornblüt. Redaktion Friederik Rother.